Guten Tag zu einem neuen Podcast des DVI. Es begrüßen Sie Erich Wittenberg
und Andrea Protscher.
Heute haben wir es mit einem nicht ganz unkomplizierten Thema zu tun.
Es geht um Ergotherapie im Maßregelvollzug. Was ist darunter eigentlich zu verstehen? Erich, du hast dich ein bisschen schlau gemacht.
Nach dem Strafgesetzbuch werden im Maßregelvollzug psychisch kranke und suchtkranke Rechtsbrecher untergebracht. Dabei werden psychisch kranke Straftäter nach § 63 Strafgesetzbuch, also StGB, unter bestimmten Umständen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, suchtkranke Straftäter nach § 64 StGB in einer Entziehungsklinik. Die forensische Psychiatrie ist für die Begutachtung der Straftäter und die Umsetzung des Maßregelvollzugs zuständig.
Genau hier, im Bereich Begutachtung, gibt es hunderte Artikel, die sich mit dem Pro und Contra befassen. Das soll aber heute nicht unser Thema sein.
Wir sprechen heute mit Ergotherapeutinnen, die im Maßregelvollzug arbeiten.
Und wir wollen heraushören, welche besonderen Anforderungen dieser Arbeitsbereich mit sich bringt und weshalb Ergotherapie genau hier sehr viel leisten kann.
Zunächst sind wir mit Sophie Matter verbunden. Guten Tag, Frau Matter.
Schönen guten Tag.
Frau Matter, Sie haben Ihr freiwilliges soziales Jahr im Maßregelvollzug gemacht. Wie kam es, dass Sie sich genau dafür interessiert haben?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Ich hatte mich erst für Physiotherapie interessiert und bin dann zu einer Berufsberaterin gegangen, die mich dann auf Ergotherapie gebracht hat. Und da meine Mutter ein paar Kontakte hatte, bin ich dann tatsächlich an die Stelle im Maßregelvollzug in Viersen gekommen und habe dann dort mein freiwilliges soziales Jahr in der Arbeitstherapie absolviert.
Das ist ja bestimmt nicht ganz problemlos. Wie war Ihr erster Monat und an welche besondere Ereignisse erinnern Sie sich vor allem?
Also der erste Monat war schon ein bisschen herausfordernd, da ich direkt von meinem Abitur kam und das alles auch so ein bisschen neu für mich war, die ganze Arbeitswelt. Und vor allen Dingen der Maßregelvollzug, die waren ungefähr auch alle in dem Alter, so wie ich. Ich war da 18 Jahre alt. Ja, es waren viele neue Eindrücke, die ich da erstmal gewonnen habe. Ich musste meine Rolle herausfinden, wie ich zu den Patienten stehe, aber auch, was meine Rolle als Ergotherapeutin oder als FSJlerin in dem Bereich ist und musste das auch versuchen, dann auszustrahlen, mir eine gewisse Rolle auch anzueignen, dass die Patienten mich auch respektieren. In meinem Alter war das ein bisschen schwieriger. Ja, aber an sich war das wirklich ein Monat mit vielen neuen Eindrücken zuerst. Aber ich hatte auch eine sehr gute Anleiterin, die mir wirklich immer den Rücken gestärkt hat. Wir hatten viele Reflexionsgespräche. Wenn ich Fragen hatte, Probleme hatte, stand sie mir immer gut zur Seite. Und dadurch habe ich tatsächlich auch die Zeit gut strukturiert bekommen und auch für mich gut angenommen. Besondere Ereignisse, da fällt mir ein, ich hatte relativ gegen Ende schon eigentlich eine gute Position dort und habe mir zugetraut, eine eigene Gruppe zu führen, natürlich immer mit Begleitung. Hatte mich da richtig gut drauf vorbereitet. Ich hatte mit den Patienten vor, ein eigenes Spiel zu entwickeln und hatte mich, wie gesagt, gut vorbereitet. Aber das lief alles andere als rund und nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und da ich ja auch noch nicht wirklich Erfahrung in dem Bereich hatte, generell zu strukturieren, wie geht man mit einer Gruppe um, mit Jugendlichen, generell war das für mich ein bisschen deprimierend, wurde dann aber von meinen Arbeitskollegen aufgemuntert und habe es dann in der nächsten Woche nochmal probiert und dann lief es auch ein bisschen besser. Ich musste mich erstmal einfinden, aber das war so ein besonderes Ereignis, wo ich dachte, man muss schon flexibel sein, man muss schon gucken, wie man das irgendwie alles hinbekommt, aber letztendlich doch immer einen Weg gibt.
Darf ich kurz nachfragen, was lief denn da nicht so rund?
Ich habe viel zu viel Zeit irgendwie mit der Einleitung verschwendet. Die Patienten hatten nicht wirklich Lust auf dieses Projekt und ich war auch nicht wirklich flexibel in dem, was ich gesagt habe. Ich wollte alles nach meiner Struktur machen und es hat nicht so ganz funktioniert und dann waren alle am Ende irgendwie gelangweilt. Dann gab es einen Konflikt zwischen den Patienten, in den ich nicht so gut eingreifen konnte und das auch handeln konnte. Und da lief irgendwie alles drunter und drüber.
Nach dem FSJ machen Sie jetzt eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Warum genau das?
Ich wollte tatsächlich mein Handeln oder mein ja, mein ganzes Tun in diesem Jahr mit Wissen fundieren und auch einfach mehr in diesem Bereich Ergotherapie lernen und auch festigen. Und ich fand diesen Bereich sehr spannend. Ich habe ja jetzt aber auch nur die Forensik bzw. Maßregelvollzug kennengelernt, fand aber auch die anderen Bereiche wie Geriatrie oder Pädiatrie auch interessant und wollte da halt einfach mehr in dieses Berufsbild eintauchen und habe mich deswegen dann auch entschieden, die Ausbildung zu machen. Auch dann über den LVR. Ich war dort ja auch in der LVR-Klinik. Und ja, der Bereich hat mir einfach Spaß gemacht. Ich wollte schon immer auch was mit Menschen machen, Menschen helfen, etwas Soziales. Und da war der Beruf einfach das, was ja mich erfüllt hat.
Können Sie Ihre Erfahrungen aus dem FSJ in diese Ausbildung mitnehmen?
Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass die Forensik als erster Bereich schon ein krasser Bereich ist. Das ist jetzt nicht, ja, ich glaube nicht so für den Einstieg, dass da jeder hingeht. Aber ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Alleine meine Rolle oder mich mehr kennenzulernen, mich selbst mehr einzuschätzen, Grenzen wahrzunehmen, was ja auch ganz wichtig ist, Kommunikation auch schon mit Patienten. Das konnte ich jetzt auch in meinen ersten Praxiseinsätzen schon gut umsetzen und mitnehmen, wie man halt auch mit Patienten, aber auch mit, ja, weiteren Pflegepersonal oder Ärzten oder sowas redet, weil ich das halt auch viel in meinem FSJ gemacht habe und das auch wirklich ein guter Einstieg auch für mich war, einfach meine Rolle zu finden.
Was streben Sie an, wenn Sie die Ausbildung absolviert haben? In welchem Bereich wollen Sie künftig arbeiten und warum?
Ja, also es ist eine spannende Frage. Ich bin tatsächlich, würde ich sagen, gerade noch am Anfang. Ich habe jetzt gerade erst meinen zweiten Praxiseinsatz innerhalb meiner Ausbildung absolviert und weiß noch tatsächlich gar nicht genau, wo die Reise für mich hingeht. Ich habe schon mit Kindern gearbeitet, jetzt bin ich gerade in der Geriatrie, arbeite mit älteren Leuten zusammen, habe, wie gesagt, in der Forensik mit Jugendlichen gearbeitet. Ich kann mir tatsächlich alle drei Bereiche gut vorstellen. Es macht mir alles Spaß. Der Bereich Forensik interessiert mich bis heute immer noch sehr, so dass ich mir vorstellen kann, dort auch wieder hin zurückzugehen vielleicht. Aber tatsächlich bin ich da noch sehr offen. Ich nehme die Erfahrung mit aus der Ausbildung und schaue, wo die Reise hingeht.
Was können Sie anderen Auszubildenden empfehlen? Ist das FSJ ein guter Einstieg in Gesundheitsberufe?
Also ich kann für mich persönlich sprechen. Mir hat es sehr geholfen. Ich fand es wirklich, weil ein Jahr schon eine lange Bandbreite ist oder eine lange Zeit ist, hat man viele Eindrücke, die man sammeln kann. Man kann gucken, okay, ist der Beruf was für mich? In welche Bereiche kann man vielleicht noch reinschnuppern während der Zeit? Also ich denke schon, dass es ein guter Einstieg ist, weil man einfach viele Freiheiten hat, vielleicht auch mal noch andere Berufsgruppen in dieser Zeit kennenzulernen. Man einfach viel mitnehmen kann und reifen kann und in der Zeit einfach nochmal sich selbst finden kann. Es ist natürlich auch eine lange Zeit. Man hat meistens auch einen Vollzeitjob. Also man ist auch die ganze Zeit da. Dafür wird man relativ wenig zahlt. Also natürlich, das ist auch kein richtiger Lohn, was man da bekommt, sondern eher so ein Taschengeld. Da muss man halt schauen, ob man sich das leisten kann, ob das für einen so okay ist. Aber für mich war das wirklich, hat mir super viel Spaß gemacht und ich würde das nicht missen wollen. Ich kann das eigentlich auch nur jedem empfehlen.
Wir haben es gehört. Sophie Matter empfiehlt zur Orientierung ein freiwilliges soziales Jahr. Das ist mit Sicherheit sinnvoller, als irgendwo herumzujobben, während man auf einen Studienplatz wartet. Was meinst du, Erich?
Auf jeden Fall, wenn man in den Bereich der Sozial- und Gesundheitsberufe einsteigen will. Manch eine Entscheidung kann dann klarer getroffen werden.
Aber wir haben noch eine zweite Gesprächspartnerin, nämlich Andrea Weihrauch. Sie ist Ergotherapeutin und Ausbilderin von Sophie Matter und uns jetzt aus Viersen zugeschaltet. Wie kommt es, dass Sie sich für diesen Bereich der Ergotherapie entschieden haben, Frau Weihrauch?
Tatsächlich finde ich den Bereich zum einen natürlich sehr spannend, weil man sehr langfristig mit den Patienten arbeiten darf und weil diese Patienten ja auch ein besonderes Bedürfnis haben, nämlich ohne die Therapie, die dort im Maßregelvollzug stattfindet, können sie nicht wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und dazu ist die Ergotherapie ein kleiner Teil.
Wie funktioniert Ergotherapie im Maßregelvollzug? Wie dürfen wir uns das praktisch vorstellen? Ist das eine ganz normale Therapiesitzung oder doch sehr speziell?
Also es gibt spezielle Elemente, also Sicherheitsaspekte, wie dass wir die Werkzeuge wegschließen müssen und für jedes Werkzeug auch einen festen Platz haben, mit zum Beispiel Schattenumrissen, damit wir schnell überblicken können, ob das Werkzeug da ist oder nicht am Ende der Einheit. Oder dass wir mit den Patienten natürlich in dem Setting arbeiten, wo Gitterstäbe an den Fenstern sind, Türen verschlossen sind und eben ja eigentlich sämtliche Dinge auch reglementiert sind. Das sind die Außenbedingungen, die wir haben in der Arbeit, die wir darstellen. Also ein großer Teilbereich ist, dass wir uns mit arbeitsbezogener Perspektive befassen, deswegen auch Werkzeug. Und auf der anderen Seite geht es darum, auch den Alltag zu gestalten, sowohl auf Station als auch schon mit immer mit dem Blick hin, wie kann es später wieder aussehen. Das Ganze ist dann natürlich teilweise weit weg. Also jemand, der in den Maßregelvollzug kommt, ist jetzt nicht wie in einer akutpsychiatrischen Klinik für 4 bis 6 Wochen dort, sondern es gibt erstmal keine genaue zeitliche Planung, wie lange jemand da ist. In der Regel muss man schon mit mehreren Jahren der Rehabilitation rechnen, die die Menschen in unterschiedlichen Sicherheitsstufen vielleicht auch verbringen können. Aber auch der geschlossene Bereich, in dem ich zum Beispiel arbeite, zieht sich über eine sehr lange Zeit. Und dadurch ergeben sich natürlich auch Besonderheiten. Das Betätigungsumfeld der Klinik ist gleich auch wirklich der Alltag für eine ja nicht unerhebliche Dauer.
Ich kann mir vorstellen, dass durch den Freiheitsentzug die therapeutische Behandlung der Patientinnen doch besondere Sensibilität erfordert. Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Patientin oder einen Patienten das erste Mal sehen?
In der Regel sehe ich Patienten das erste Mal schon, bevor wir dann auch tatsächlich in die Arbeit starten. Dadurch, dass wir als Teil des Teams auch sehr präsent auf den Stationen sind, begegnen wir neuen Patienten schon relativ früh in ihrem Therapieprozess, ohne dass wir da schon mit geregelten Kontakten oder festen Zielen direkt in die Arbeit losstarten müssen. Das erleichtert den Einstieg, weil man hat sich schon mal gesehen, die kriegen mit, was machen wir mit den anderen Patienten, worüber erzählen die ein bisschen, sodass es nicht ganz aus dem Blauen herauskommt, dann die erste Kontaktaufnahme auch für eine Therapieplanung. Die Therapien werden von den BezugstherapeutInnen verordnet. Das bedeutet, dass wir zum einen einen Auftrag bekommen in Richtung Rehabilitationsplanung, was die Gefährlichkeitseinschätzung eingeht oder die Gefährlichkeitsreduktion auch schon, wenn man da schon eine gute Idee hat, wo denn besondere Bedarfe sind, damit jemand wieder möglichst am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann in Zukunft. Und zeitgleich versuchen wir in einem gemeinsamen Erstgespräch dann, dass auch von den Patienten eigene Ziele für die Ergotherapie natürlich Raum finden. Im besten Falle schaffen wir es dann schon in diesem ersten Gespräch, dass wir das Ganze unter einen Hut kriegen. Ansonsten gestalten sich die ersten Einheiten tatsächlich damit, dass wir versuchen, da einen Weg zu finden. Wie kriege ich die Bedürfnisse und Wünsche des Patienten mit dem Auftrag der Klinik übereins?
Nun ist es ja der Sinn der Ergotherapie, Menschen zu befähigen, wieder handlungsfähig zu werden, also eine für sie sinnvolle Betätigung zu finden und umzusetzen. Wie geht das im Maßregelvollzug, wo ja alles reglementiert und kontrolliert wird?
Da fange ich gerne mit den Patienten ganz, ganz, ganz klein an. Wir haben Patienten, die im Stationsalltag schon auf erste Probleme stoßen in ihren Betätigungen, die dann für den Stationsalltag auch sinnvoll sind. Sei es das Ausfüllen eines Cafeteria-Bestellzettels, was den Einkauf ersetzt, solange sie im geschlossenen Bereich und ohne Rücknahme der freiheitsentziehenden Maßnahmen sind. Sei es die Gestaltung des eigenen Zimmers, was den sicheren Ort innerhalb der Station darstellt und einen Rückzug bietet vor dem ja doch speziellen Rahmen, den es dort gibt, nämlich dass viele Menschen auf einem ja, verhältnismäßig engerem Raum für lange Zeit zusammen sind, ohne mal rausgehen zu können. Oder sei es auch überhaupt erstmal wieder etwas selber entscheiden zu dürfen. Und diese kleinen alltäglichen Handlungen versuchen wir in die Ergotherapie mit einzubeziehen und dort eben auf Grundlage der Wünsche der Patienten auch tatsächlich so eine erste kleine Autonomieerfahrung wieder zu ermöglichen. Und das trotz dieser ganzen Einschränkungen. Dass wir dabei Rücksicht nehmen müssen auf Sicherheitseinschränkungen oder auch darauf, wie ist es gerade auf den Stationen in der Patientengruppe auch vom Setting, gibt es Konflikte, gibt es irgendwelche Besonderheiten, gibt es neue Patienten, die die ganze Dynamik wieder durcheinander wirbeln oder aber auch sind vielleicht Entscheidungen getroffen worden, die die freiheitsentziehenden Maßnahmen der einzelnen Patienten betreffen. Das Ganze wirbelt ganz gerne mal alles wieder durcheinander. Und auch wenn man die Patienten schon sehr lange kennt und eigentlich jeden Tag fast sieht, muss man sich darauf einstellen, dass sich auch immer mal wieder was neu verändert.
Arbeiten Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten eher allein oder in Gruppen? Beziehungsweise, welche Gruppen gibt es in Ihrer Klinik und welche Probleme gibt es da manchmal?
Ich arbeite mit einigen Patienten im Einzelsetting. Das können sowohl Patienten sein, die besondere Anliegen haben, die sich nicht unbedingt in den Gruppen so schnell widerspiegeln, die ein besonderes Bedürfnis haben nach mehr Ruhe oder einer engmaschigeren Begleitung auch bei dem Prozess. Oder aber auch Patienten, die noch nicht so wahnsinnig einschätzbar sind, wo man also noch nicht genau weiß, wie verhalten die sich vielleicht innerhalb eines Gruppensettings. Mit den Patienten arbeiten wir aber auch in Gruppen und auch im arbeitsbezogenen Bereich, was bedeutet, dass wir auch über einen längeren Zeitraum eine Gruppe durchführen, die dann zum Beispiel Erprobung von Arbeitstätigkeiten darstellt. Die Patienten können ihre eigenen Interessen und Stärken herausfinden, die können aber auch herausfinden, wie verhalte ich mich denn eigentlich angemessen in einer Gruppe. Das sind dann auch schon so erste Anhaltspunkte für Probleme, die da auftauchen können. Zum einen kann es dazu kommen, dass Patienten untereinander sehr schnell auch Konflikte produzieren, auch tatsächlich gegenseitig, um es etwas salopp zu sagen. Die Patientengruppe sieht sich jeden Tag und zwar den ganzen Tag und die können nicht voneinander weg. Das heißt, wenn da zwei gerade irgendein Thema haben, auf Station miteinander zum Beispiel, dann zeigt sich das natürlich auch bei uns in der Ergotherapie, weil die Konstellation verändert sich ja nicht. Da immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, wer ist denn jetzt gerade mit wem wie verbandelt und quasi immer das ganze System im Blick zu haben und auch systemisch interagieren zu können, ist eine Herausforderung, der wir uns dann in Gruppen stellen müssen. Zeitgleich haben wir Patienten, die im Einzelsetting Thematiken anbringen, die wir noch nicht darstellen können. Wir sind zwar bemüht, ein möglichst großes Spektrum an Angeboten auch zu machen, die den Alltag der Patienten bereichern können, aber wir sind eingeschränkt. Und gerade im Einzelsetting auf Stationsebene habe ich sehr begrenzt manchmal auch nur die Chance, Sachen zu verändern. Ich kann die Zeiten im Tagesverlauf nicht frei mitbestimmen, weil es dann auch immer die ganze Patientengruppe betrifft. Ich habe nicht unbedingt die Möglichkeit, bestimmte Materialien oder Möglichkeiten auch zu schaffen, um zum Beispiel ein Zimmer zu gestalten, weil dann eben die Stationsregeln wieder quasi dagegen zu halten sind und abzuwägen sind, wo sind bestimmte Richtlinien tatsächlich auch vielleicht sicherheitsrelevant. Und mit diesem Frust, mit diesen Enttäuschungen und auch mit der generellen Situation auf unbestimmte Zeit da zu sein, muss ich umgehen können. Und das entlädt sich dann natürlich darin, dass in der sozialen Interaktion mit den Menschen, die vermeintlich gerade das unterstützen, nämlich wir Mitarbeitenden, dass die das dann abbekommen. Sie wollen mir doch immer nur was erzählen. Sie wollen doch alles bestimmen.
Wie gehen Sie damit um, wenn jemand sehr aufgebracht oder emotional erregt in Ihre Therapiesitzung kommt?
In der Regel versuche ich erstmal die Gefühle zu validieren, weil die auch objektiv betrachtet nachvollziehbar sind. Nicht entscheiden zu dürfen, etwas nicht zu bekommen, was man sich gewünscht hatte, ist nachvollziehbar eine Enttäuschung und kann frustrieren. Wir haben junge Männer bei uns in meinem Bereich, die ganz viele gute Ideen dazu haben, wie sie später einmal leben möchten und tatsächlich noch nicht die Erfahrung zwangsweise gemacht haben, wie schaffe ich das, lange an diesem Ball zu bleiben, den ich mir da vorgestellt habe. Das Das heißt, erstmal das wahrzunehmen und erstmal auch anzuerkennen, dass diese Gefühle da sind und dass sie auch da sein dürfen, ist das eine. Dann kommt es immer darauf an, wie werden die Gefühle denn ausgedrückt? Gibt es da ein adäquates Verhalten? Also ich äußere meinen Unmut oder ich werde auch mal vielleicht ein bisschen lauter oder ich grummele vielleicht ein bisschen vor mich hin als Patient. Das alles können wir gut auch mittragen und können dann auch gucken, wie kriegen wir das vielleicht auch besser aufgefangen. Das heißt, können wir irgendwas anbieten, was vielleicht gerade hilfreich ist, nach Lösungen suchen oder erstmal überhaupt vielleicht sich lernen zu regulieren auch ein bisschen. Also was tut mir gerade gut? Was würde mir helfen, mich ein bisschen besser zu fühlen? Was würde mir helfen, den Kopf frei zu bekommen? So etwas. Und wenn es aber in nicht adäquater Weise ist, und auch das kommt immer mal wieder vor, und zum Beispiel dann Streits vom Zaun gebrochen werden, Türen geknallt werden, die anderen irgendwie mit bedroht werden, wenn ich das nicht kriege, dann müssen wir natürlich auch interagieren und gucken, dass wir erstmal die Gruppendynamik wieder ein bisschen in den Griff kriegen und im Zweifel dem Patienten auch erstmal die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, unter Umständen verlässt er dann für die Situation auch erstmal die Gruppe, kann sich regulieren und wir gehen später nochmal ins Gespräch und schauen, was wir da tun können.
Bekommen Ergotherapeutinnen da auch Unterstützung? Das hört sich ja nicht gerade ganz unanstrengend an, was Sie da so beschreiben.
Wir sind ein multiprofessionelles Team in der Klinik. Das heißt, wir haben in unserem großen Team auch Psychotherapeuten, Ärzte, Pflegepersonal, Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten, Bewegungstherapeuten. Wir unterstützen uns als Team gegenseitig. Das heißt, wenn wir merken, irgendwas ist gerade vielleicht schwierig einzuschätzen, was ist mit dem Patienten vielleicht gerade los? Haben wir eine Möglichkeit, uns schnell auszutauschen mit jemandem, den wir auch gut kennen und wo wir über die Patienten auch auf schnellem Wege tatsächlich dann gemeinsam Lösungen suchen können, gemeinsam vielleicht auch mal klärende Gespräche führen können, falls wir mit involviert sind in irgendwelche Konflikte aus Sicht der Patienten. Da stehen wir also da schon mal nicht alleine da. Und in Krisensituationen ist es im Maßregelvollzug bei uns in der Klinik so geregelt, dass es auch ein Notrufsystem natürlich gibt. Also sollte ich mich gefährdet fühlen durch Patienten, dann reicht ein Knopfdruck, damit eine ganze Menge Menschen kommen in relativ kurzer Zeit, um die Situation mitzuklären. Wir erhalten Fortbildung zum Thema Deeskalation. Wir tauschen uns im multiprofessionellen Team sehr gut über verschiedenste Krisensituationen auch hinterher nochmal aus, um zu reflektieren, was ist da gut gelaufen, was ist schief gelaufen, wie können wir besser agieren. Da gibt es also jede Menge Angebote von Seiten der Klinik und auch innerhalb des Teams untereinander.
Wie sieht es mit dem ergotherapeutischen Nachwuchs aus? Wie groß ist das Interesse am Maßregelvollzug?
Also wir haben schon immer wieder mal Interessenten, die aus der Ausbildung heraus bei uns gerne ihren praktischen Einsatz auch ausführen möchten. Dabei schauen wir aber auch relativ genau darauf, passt es dann? Junge Menschen noch in der Ausbildung haben unter Umständen in einem solchen Bereich mehr Schwierigkeiten, sich auch abzugrenzen auf Grundlage der ganzen Besonderheiten, die dieser Bereich mit sich bringt. Unsere Patienten sind in der Regel zumindest teilweise stark distanzgemindert, was dazu führt, dass ich in meiner Rolle als Therapeutin oder Mitarbeitende oder Auszubildende dann klar sein muss, um nicht in vermeintlich gefährliche Situationen zu kommen oder aber auch unter Umständen ausgenutzt zu werden, um zum Beispiel irgendwelche besonderen Anliegen erfüllt zu bekommen, die ich bei anderen Mitarbeitenden dann vielleicht nicht kriege. Das sind jetzt keine ganz großen Ansprüche an die Auszubildenden, die zu uns kommen, aber das wird auf jeden Fall thematisiert und auch im Laufe der praktischen Ausbildung immer wieder reflektiert. Gab es Situationen, in denen sie nicht genau wussten, wie sie reagieren sollen? Und zeitgleich ja auch zu schauen, wie wirkt das auf Auszubildende, wenn die hören, welche Lebensgeschichten und auch welche Delikte die Patienten begangen haben, die bei uns untergebracht sind. Menschen, die in den Maßregelvollzug kommen, sind in der Regel schon von ihren Lebensgeschichten her emotional auch betroffen machend. Ja, also da geht es nicht darum, dass jemand mal ein Kaugummi geklaut hat, sondern da können auch Delikte bei sein, wie schwere Gewaltverbrechen oder Sexualdelikte. Damit muss ich auch als Auszubildender dann umgehen können und ja trotzdem auch eine therapeutische Beziehung aufbauen können zu jemandem, der so etwas getan hat.
Also Erich, das war ja jetzt ein sehr ausführliches und auch bewegendes Gespräch mit Frau Weihrauch. Ich kann jetzt aus dem Stand heraus nicht sagen, ob ich in der Lage wäre, in diesem Setting die nötige professionelle Distanz zu wahren.
Klar, das ist nicht einfach, aber es ist eine Herausforderung und wir haben ja auch gehört, dass es entsprechende Unterstützung im Team gibt.
Und es ist eine wirklich sinnvolle Arbeit. Menschen in einem Bereich, in dem fast alles reglementiert wird, zu helfen, ein Stück Autonomie zu entwickeln oder zu bewahren.
Wir möchten uns bedanken bei Sophie Matter und Andrea Weihrauch für einen Einblick in einen Arbeitsbereich der Ergotherapie, den nicht jeder gleich auf dem Schirm hat.
Vielleicht ergibt sich ja für die eine oder andere Auszubildende ein neuer Aspekt, was man noch so machen kann.
Wir sagen für heute erst einmal Tschüss und bis zum November.
Alles Gute, Andrea Protscher
und Erich Wittenberg.